Moin und herzlich willkommen zum Startup Rocks Podcast. Ich bin's mal wieder, euer Host Victor. In der zweiten Folge habe ich Dr. Dr. Alexander Elgamal zu Gast, mit dem ich über die Healthcare-Industrie und Startups aus diesem Bereich spreche. Wir thematisieren, wie der Healthcare-Markt aktuell aussieht, was sich durch Corona ändern könnte und wie die Zukunft der Branche aussehen könnte. Viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu einer weiteren Folge vom Startup Rocks Podcast. Ich bin's mal wieder Victor und heute habe ich Dr. Dr. Alexander Elgamal zu Gast. Moin Alex.
Moin Victor.
Du bist Senior Clinical Consultant bei Philips und warst auch vorher als Chirurg am UKE tätig. Doch Alex, stell dich doch bitte einmal selber vor, denn wer kann das besser als du selbst?
Ja, also mein Name ist Alexander Elgamal. Ich bin seit circa einem Jahr bei Philips. Bei HTS, Healthcare Transformation Services, und bin vorher, wie gesagt, 7 Jahre beim UKE gewesen, gelernter Viszeralchirurg, habe einen Facharzt für Viszeralchirurgie und war auch längere Zeit in der Krebsforschung tätig, habe da an Bauchspeicheldrüsenkrebs und Bronchialkarzinom, also Lungenkrebs, geforscht. Und ja, schön, dass ich heute hier sein darf.
Freut mich auch sehr, dass du zu Gast bist. Doch Alex, was genau hat dein Job als Senior Clinical Consultant jetzt bei Philips denn mit Startups zu tun? Denn wir sind ja hier ein Startup-Podcast.
Genau, also ja, gute Frage. Ich habe als Senior Clinical Consultant habe ich verschiedene Aufgaben. Einerseits gehe ich in die Krankenhäuser, beraten Krankenhäuser hinsichtlich Prozessoptimierung, aber wir machen auch, also meine Abteilung ist auch dafür zuständig, dass wir für größere Projekte Konzepte schreiben. Und ich bin für die Innovationskonzepte zuständig. Und da die Anforderungen der Kunden sehr unterschiedlich sind, kann es auch mal sein, dass ich ein Startup mit in das Innovationskonzept integriere, beziehungsweise den Kunden anbiete, mit den Startups vielleicht was zusammenzumachen.
Und das sind dann meistens Startups eben aus dem Healthcare-Bereich. Ist das korrekt?
Genau, es sind eigentlich fast immer Startups aus dem Healthcare-Bereich. Wir arbeiten ja, unsere Kunden sind ja Krankenhäuser und Krankenhausketten. Und von daher gucke ich immer, also bin ich eigentlich fast nur in dieser Healthcare-Szene unterwegs. Ich habe auch selber vor einiger Zeit, vor fast 5 Jahren jetzt, zusammen mit Oliver Rösling ein eigenes Format von 12 Minute ins Leben gerufen. 12 Minute Med heißt das. Es findet alle 3 Monate statt und da sind dann 3 Startups, beziehungsweise meistens 2 Startups und ein Wissenschaftler, die ihre Innovation vorstellen. Und bin seitdem eigentlich auch relativ aktiv in der Hamburger Med, also Medizin, Healthcare, Biotech, Startup-Szene.
Das heißt, du kennst dich ja dann relativ gut aus auf dem Startup-Healthcare-Markt. Nun kann ich mir vorstellen, dass die Healthcare-Branche ja eine sehr, sehr komplizierte Branche ist, wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Startup-Branchen. Man hat viel mehr Regulatorien, immer wenn es um Menschenleben geht, wo es ja in der Medizin auch viel drum geht, muss man deutlich mehr Sachen beachten. Wahrscheinlich braucht man aber auch deutlich mehr Geld, um so ein Healthcare-Startup aufzubauen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was so die Unterschiede sind von so einem klassischen, wahrscheinlich Software-Startup und einem Healthcare-Startup?
Ja, also du liegst da völlig richtig. Also der Healthcare-Startup-Bereich ist extrem reglementiert. Nicht nur der Startup-Bereich, der Health-Tech-Bereich generell. Also immer wenn man ein diagnostisches Gerät beispielsweise entwickelt, muss man eine spezielle Zertifizierung ablegen. Immer wenn man eine Therapie entwickelt, ist es noch strenger. Das heißt, es gibt da sehr viele Regularien, die auch rechtlich eben schwierig sind, die teilweise auch mit klinischen Studien eben untermauert sein müssen. Also wenn man diese Regularien erfüllen will, sodass die Startups da einerseits natürlich alle Probleme haben, die Startups generell haben, also Funding kriegen, Leute finden, Kunden finden, aber eben auch noch zusätzlich diese sehr verschärfte rechtliche Zertifizierungsthematik.
Okay, ist es dann auch mit deutlich, deutlich mehr Geld eben verbunden, so ein Healthcare-Startup zu gründen?
Kommt drauf an. Also es, wie gesagt, es gibt manchmal interessante Workarounds, die man machen kann. Beispielsweise gibt es ein Startup, wir haben hier bei Philips den sogenannten Health Innovation Port, den HIP. Das ist im Grunde ein Coworking Space, wo 22 verschiedene oder mittlerweile, glaube ich, 24 verschiedene Healthcare-Startups angesiedelt sind. Und manchmal ist es so, dass man da dann auch zum Beispiel einen guten Workaround gefunden hat. Ich kenne zum Beispiel ein Startup, was im Grunde mit VR, die heißen ViRead im Übrigen, mit VR Leuten beibringt, wie man vernünftig einen Notfall managt. Und da gehört eben nicht nur zu, dass man reanimiert, also das klassische Drücken, was jeder von euch auch aus der Führerscheinprüfung kennt, sondern eben auch noch andere Themen, dass man beispielsweise das Reanimationsteam holt, dass man großzügigen Zugang legt, dass man sich Hilfe holt innerhalb des Krankenhauses, dass man gegebenenfalls intubiert etc. Und das kann alles, dieses ganze Management drumherum, kann man in VR dann trainieren. Das wurde zusammen mit dem UKE auch entwickelt. Und was so spannend daran ist, das unterliegt jetzt nicht einer direkten CE-Zertifizierung, weil es ja kein diagnostischer Device ist, sondern es ist ja ein Training, was man da durchführt. Und deswegen unterliegt es dann einer anderen, anderen Regeln, anderen Gesetzen. Und so kann man als Startup das probieren, will in diesem Bereich Fuß zu fassen, ohne jetzt ein großes Funding an der Hand zu haben. Auch probieren, erstmal den einen Eintritt über Workarounds zu finden. Das gibt es häufig.
Nun, der Healthcare-Markt an sich ist ja, was du gerade eben beschrieben hast, zeigt doch dann Unterschiede auf. Trotzdem noch, auch wenn man Workarounds finden kann zu eben anderen Märkten quasi, würdest du sagen, es gibt so einen klassischen Gründertyp im Healthcare-Bereich? Weil oft gründet man ja ein Startup, weil man ein Problem erkennt und dann eben selber lösen will. Und dadurch, dass ja wahrscheinlich die Probleme im Healthcare-Bereich eben nur einer bestimmten Anzahl oder einer bestimmten Personengruppe täglich quasi bekannt sind, gibt es da so einen typischen Healthcare-Gründer?
Gute Frage. Man muss sagen, ich finde immer, das ist zumindest mein Eindruck, dass es recht divers ist. Teilweise hat man wirklich Techies, die einfach schon aus einem komplett anderen Bereich kommen. Zum Beispiel kenne ich ein Startup, was irgendwie AI, Deep Learning, Optimierung gemacht hat und die haben sich dann zusammengetan mit irgendeinem SEO-Typen und die machen jetzt halt AI im Digital Health Bereich und die wollten einfach mal was Sinnvolles machen. Die hatten keinen Bock mehr, für irgendwelche Konzerne Werbung zu optimieren, haben sie damals gesagt. Und so sind sie dann in den Bereich gekommen. Dann kenne ich jemand anders, der ist wirklich gelernter Physiotherapeut und der hat dann sozusagen diese Opportunity im Rahmen seiner Arbeit gesehen. Dann kenne ich noch ein anderes Startup, was wirklich aus einem Grundlagenforschungsprojekt entstanden ist, wo damals ein Device entwickelt wurde, wie man beispielsweise die heißen im Übrigen North Medical, wo man im Grunde das Herz von einem Fetus, während er im Mutterleib ist, im Kernspintomographen darstellen kann. Eigentlich kann man das nicht darstellen, weil es viel zu schnell schlägt. Und die haben im Grunde ein Device entwickelt, ein Ultraschallgerät, was man auf den Bauch der Schwangeren schnallen kann. Dann dieser Ultraschall wird dann auf das Herzen des Fötus im Bauch der Schwangeren gerichtet. Und dann wird das mit dem Kernspin, also mit dem MRT-Bild synchronisiert, sodass plötzlich ein scharfes Bild entsteht, was sehr gut ist, wenn man Herzfehler bei ungeborenen Kindern diagnostizieren will. Und da war es wirklich so, dass das aus einer Arbeitsgruppe, aus einer Grundlagenarbeitsgruppe im Uniklinikum entstanden ist und die dann gesagt haben, super Sache, wir machen da jetzt ein eigenes Unternehmen draus. In der Regel läuft es dann so ab, dass dann IP angemeldet wird im Rahmen von solchen Forschungsprojekten der Uni, meistens gehört das dann erst auf der Uni, irgendwann wird es manchmal dann auf die Erfinder übertragen und dann haben die Option eben zu gründen.
Also das ist sehr lieb. Das hört sich, jetzt wo du eben gerade das Projekt beschrieben hast, womit man den Herzschlag von eben so ungeborenen Kindern messen kann, das hört sich unfassbar kompliziert an und ist es ja wahrscheinlich auch. Wie lange dauert es dann so im Healthcare-Bereich, neue Produkte zu entwickeln? Also wir haben auf der einen Seite die ganzen Regulatorien, die damit reinspielen, auch wenn man vielleicht Workarounds finden kann. Auf der anderen Seite brauchen wahrscheinlich auch einige Sachen dann klinische Studien, kann ich mir gut vorstellen, wenn man irgendwelche Sachen dann auch zertifizieren lassen will oder an den Markt bringen will. Es braucht auch mehr Geld teilweise. Wie lange dauert es dann für so ein Healthcare-Startup, bis die quasi das erste Produkt fertig entwickelt haben? Und gibt es in Deutschland, das wäre dann vielleicht auch meine nächste Frage, die du gerne gleich mit beantworten darfst, gibt es in Deutschland überhaupt Investoren, die auch bereit sind, in diesen Healthcare-Markt dann reinzugehen, obwohl es eben so viele Umstände gibt?
Ja, also generell kann man schon mal sagen, generell kann ich dir pauschal sagen, dass man es nicht pauschal sagen kann, wie lange es dauert, weil es total davon abhängt, was das Startup macht. Wenn das Startup beispielsweise eine Therapie macht, dann muss es natürlich in klinischen Studien das Ganze nachweisen und gegebenenfalls noch große Pharmastudien machen, vielleicht sogar noch Tierversuche vorher und dann irgendwann prospektiv randomisierte, multizentrische, große Studien an verschiedenen Zentren, und das ist super aufwendig. Wenn es allerdings zum Beispiel ein diagnostischer Device ist, dann kann das sehr viel schneller gehen. Es ist auch so, dass unsere Bundesregierung im Rahmen der sogenannten Spahn'schen Gesetze, also von Jens Spahn aufgesetzten Digitalisierungsgesetzen, die letztes Jahr rausgekommen sind, da gibt es verschiedene Programme, zum Beispiel unter anderem ein Programm, was die Digitalisierung einerseits fördern soll, andererseits eben auch den Pflegenotstand bekämpfen soll. Und wenn man da gewisse Kriterien erfüllt, dann kann man in ein sogenanntes Fast-Track-Programm kommen. Das wurde von der Bundesregierung initiiert und die wollen im Grunde Folgendes bewirken. Die wollen bewirken, dass diese Gründungsthemen schneller in die Medizin kommen, und sie sagen dem Gründer, okay, wenn du nachweisen kannst, dass es einen Nutzen für unsere Pflegerinnen und Pfleger hat und der Digitalisierung dient und du die und die Anforderungen erfüllst, dann kommst du in dieses Programm, und dann darf man, kriegt man relativ flott eben diese Zulassung für die Klinik und darf ein Jahr lang eben das Ganze bedienen, ohne diesen Nutzen, den man ja normalerweise primär haben muss, nachweisen zu müssen während der Zulassung. Aber dann in diesem einem Jahr muss man das dann halt nachreichen. Das heißt, man kann dann dieses Jahr nutzen, man kann schon Geld generieren, eben indem man das Produkt rausgibt, und dann im Nachhinein dann die Studien sozusagen nachliefern. Aber man muss natürlich sagen, das hat nichts jetzt mit Diagnostik zu tun. Das sind wirklich Trainingsthemen beispielsweise oder ja, Ausbildungssachen oder Dokumentationsthemen, solche Sachen. Also es gibt ja in der Medizin recht viel, was nicht direkt einer Zertifizierung unterliegt, sondern eben alles, was so mit diesen Zuarbeitungsthemen zu tun hat. Ich rede jetzt zum Beispiel von Asset-Tracking, wenn es darum geht, okay, wo sind jetzt gerade die Betten beispielsweise. Das unterliegt jetzt keiner Zertifizierung, weil es ein wirtschaftliches Thema ist und kein medizinisches Thema. Trotzdem natürlich sehr relevant fürs Krankenhaus, aber eben nicht zertifizierungswürdig. Also genau. Aber um deine Frage zu beantworten, das kann man pauschal so nicht sagen. Kommt total darauf an, was es ist.
Und die Investoren, quasi die zweite Frage, die ich gestellt habe, wie sieht da die Situation in Deutschland aus? Gibt es viele Investoren, die sich vielleicht auch auf den Healthcare-Bereich in irgendeiner Form spezialisieren? Ist da viel Geld in Deutschland verfügbar in der Healthcare-Branche, um eben neue Produkte und Innovationen zu schaffen? Auch vielleicht dann nicht von Bundesseite. Du hast gerade eben schon dieses Fast-Track-Programm angesprochen.
Genau. Es gibt Initiativen. Es gab auch einen sehr schönen Bericht von EY, der letztes Jahr rausgekommen ist, über das Venture Capital, was so in Deutschland ausgegeben wird für Startups aus dem Biotech und Digital Health und Healthcare-Bereich an sich. Und da muss man sagen, dass wir in Deutschland in letzter Zeit wirklich einen Trend haben, der meines Erachtens sehr beunruhigend ist und ich glaube auch von der Bundesregierung erkannt wurde und deswegen auch teilweise jetzt Initiativen bestehen, dass mehr Digitalisierung und in den Markt kommen, und das, weil der deutsche Gesundheitsmarkt relativ überaltert ist. Aber es ist so, dass in Deutschland im Grunde 2018 30 Millionen Euro für Themen aus diesem Bereich vom Venture Capital ausgegeben wurde. Und was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass 1998 waren es 160 Millionen, jetzt sind es 385 Millionen. In USA waren es 1998 1,9 Milliarden und jetzt sind es 17 Milliarden. Das heißt, wir haben damals 1998 in den USA ein Invest gehabt, was 10-mal so groß war wie Deutschland. Und mittlerweile haben wir eins, was 39-mal so groß ist wie in Deutschland. Das heißt, wir haben massiven Nachholbedarf, was Venture Capital in diesem Bereich angeht. Und man muss ja auch sagen, das sind Themen, und ich finde vielleicht auch, dass die Krise es zeigt, die sehr, sehr relevant sind. Und die auch mal eben, wenn man da was findet für eine Erkrankung, dann heißt das ja auch, dass man, wenn man das hochskaliert, auf die Menschheit an sich gleich dann auch wirklich sehr, sehr viele Patienten oder Kunden hat, je nachdem, was es ist. Also ich verstehe nicht so richtig, warum die Deutschen da so, vielleicht hat es mit Risikoaversität zu tun, aber ich verstehe nicht so richtig, warum wir da in dem Bereich nicht so unterwegs sind. Und ich habe auch mich mit ein paar Leuten zusammengetan und wir würden das gerne ändern, gerade auch für den Standort Hamburg. Mhm. Und werden da demnächst eine Initiative an unsere Regierung in Hamburg adressieren, ist aber noch nicht spruchreif, kann ich noch nicht so viel drüber sagen.
Okay, dann lasse ich dich damit mal in Ruhe und stelle keine weiteren investigativen Fragen. Lass uns dann aber eben auf diesen Deutschland-USA-Vergleich zurückkommen. Also du hast es gerade eben angesprochen, die USA haben Faktor 39 mal mehr Kapital, was in diese neuen Innovationen in dem Healthcare- und Biotech-Bereich reinfließt. Glaubst du nicht auch, dass das viel daran liegt, wie privatisiert das Krankensystem in den USA ist? Da ist ja sehr, sehr viel privates Geld mit drin und weniger staatliches Geld. Liegt es da nicht irgendwo so ein bisschen auf der Hand, dass da auch ein bisschen mehr quasi investiert wird?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube nicht, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt. Warum? Weil ich meine, 1998 war es auch schon privatisiert und in Deutschland war es noch sehr viel weniger privatisiert, als es jetzt der Fall ist. Und da war es nur 10-mal so viel und jetzt ist es nochmal um Faktor 4 gestiegen. Also ich glaube, dass das nicht unbedingt der Grund ist. Ich glaube aber, dass die Amerikaner generell etwas risikoaffiner sind und gerne mal bereit sind, auch mal ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen, wenn eben die Stakes, die man kriegen kann, höher sind. Das ist vielleicht einfach so diese amerikanische Mentalität from rags to riches, dieses über Nacht eben mal eben zum Millionär werden oder so. Vielleicht ist es ein Mentalitätsthema. Ich finde es aber trotzdem ich finde es traurig, dass es in Deutschland so ist und wir sollten es ändern. Weil ich glaube, und ich habe relativ viel Kontakt zu Startups hier, insbesondere im Hamburger Bereich, aber auch im deutschlandweiten Bereich, dass in diesem Bereich momentan sehr, sehr viel geht. Was auch damit zu tun hat, dass das Gesundheitssystem einfach massiv überaltert ist, dass alte Strukturen da bestehen, die teilweise in anderen Berufen gar nicht mehr, schon seit den 70er Jahren teilweise gar nicht mehr vorhanden sind.
Was für Strukturen meinst du da?
Ja, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist immer, wann hast du das letzte Mal ein Faxgerät benutzt?
Oh, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so richtig ein Faxgerät benutzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich seit jeher alles digital mache oder tatsächlich einen Brief verschicke, wenn es denn Papier sein muss.
Im Krankenhaus werden immer noch Faxgeräte benutzt. Es gibt, glaube ich, 80% aller Faxgeräte weltweit werden im deutschen Gesundheitssystem benutzt. Ja? Also ich glaub, Xerox produziert nur noch fürs deutsche Gesundheitssystem überhaupt Faxgeräte. Ja, und das ist irgendwie so, das ist eine Technologie, die gibt es eigentlich schon seit Erfindung der E-Mail nicht mehr. Ja? Und trotzdem benutzen wir das noch. Das ist ein sehr gutes Beispiel, denke ich. Und andererseits haben wir auch viele Themen. Ich meine, ich habe ja selber auch lange als Arzt gearbeitet und gerade als junger Assistenzarzt verbringt man so viel Zeit mit Dokumentation, weil diese Dokumentation abrechnungsrelevant ist. Alles, was nicht dokumentiert ist, kann nicht abgerechnet werden. Andererseits setzt man da wirklich hochbezahlte Mediziner hin, ja, und lässt die 60% ihrer Zeit tippen. Das ist auch Wahnsinn eigentlich.
Wir verschwenden quasi ausgebildete Fachkräfte an Aufgaben, die jemand übernehmen könnte, der eben nicht ein 6-7-jähriges Studium hinter sich hatte.
Genau, entweder jemand oder vielleicht ja auch eine AI übernehmen könnte. Ich meine, eine Dokumentation ist jetzt kein Hexenwerk. Es gibt die anderen Industrien machen es ja vor. Es gibt ja schon lange vollautomatische Dokumentation in anderen Bereichen. Warum haben wir das in der Medizin nicht? Und das sind eben so Themen, wo man sich manchmal an den Kopf fasst und denkt, wie kann das denn sein, dass da irgendwie diese jungen Assistenten, und es sind auch meistens dann wirklich die, die direkt aus der Uni kommen, weil natürlich die Älteren da auch keinen Bock drauf haben auf diese ganze Dokumentation. Dann wird das delegiert und dann machen das da Leute, die den ganzen Tag da sitzen und nur Briefe tippen. Und du denkst dir so, wie kann das denn bitte sein? Und als ich angefangen habe übrigens, und ich bin ja noch nicht so alt, also deutlich älter als du, 35 bin ich, aber als ich angefangen habe, hatten wir noch, und das war auch bemerkenswert, ich habe meine OP-Berichte immer in Diktiergeräte rein diktiert, mit Kassetten.
Oh, Kassetten. Mit Kassetten. Dann wirst du auch mit dem Bleistift dran gewesen, um die zurückzudrehen.
Genau, mit Kassetten, dann sind die zu einer Sekretärin gegangen und die Sekretärin hat die dann abgetippt. So, mittlerweile, also als ich dann kurz bevor ich da aufgehört habe, hatten wir dann tatsächlich Dragon Dictation Medical war das. Das ist so ein Programm, wo du rein diktieren kannst. Das hat das dann direkt umgesetzt. Und dann wurden aber auch reihenweise Sekretärinnen eben entlassen. Die waren eh schon kurz vor Ruhestand, die waren ja schon ewig dabei. Aber trotzdem, wie gesagt, das sind alles Themen, wo man so denkt, ja, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Glaubst du, das ist auch ein Mindset-Thema dann, dass das Mindset im Healthcare-Bereich einfach noch nicht da ist, um sich für neue Sachen zu ändern? Oder woran glaubst du, liegt das?
Also ich glaube, es hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass es im deutschen Gesundheitssystem keine Shortcuts gibt. Alles ist, alles baut aufeinander auf. Du kommst aus der Uni, bist dann erstmal Assistenzarzt und du bist mindestens 5 Jahre, 6 Jahre, je nachdem welches Fach du machst, Assistenzarzt. Dann wirst du Facharzt. Dann bist du in der Regel 1-2 Jahre Facharzt, dann bist du Oberarzt und dann gibt es ganz, ganz wenig Leute, die Chefarzt sind. Und die Chefärzte, das ist alles wie so eine Pyramide aufgebaut, die Chefärzte, die haben das Sagen. Die Chefärzte sind aber in der Regel, wenn man sehr früh dran ist als Chefarzt, dann ist man Anfang 40. So. Wenn man spät dran ist, Mitte 40, vielleicht auch mal 50. Und das sind die Leute, die dann das Sagen haben und sagen, wie die Modernisierung aussehen soll. Und wie wir wissen, jetzt mit dieser zunehmenden, mit zunehmender Digitalisierung gehen ja diese ganzen Entwicklungen sehr viel schneller. Ja, da sind nicht sag du es mir, würdest du jetzt bei dir in der Firma für die Technologiestrategie einen 50-Jährigen nehmen?
Ja, es kommt natürlich immer aufs Mindset des 50-Jährigen drauf an, aber wahrscheinlich im Regelfall wahrscheinlich eher nicht, da hast du recht.
Ja. Oh, ja. Und das sind halt eben. Das ist eine Sache. Dann ist es so, dass im Gesundheitswesen auch sehr viel Regularien sind, was so Datenschutzthemen angeht. Das ist auch richtig. Ich meine, die Gesundheitsdaten sind hochsensible Daten. Trotzdem wage ich jetzt mal einfach mich, also ich bin kein Techie, ich habe da auch nicht viel Ahnung von, aber ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, ein Faxgerät ist theoretisch auch hackbar. Ich wusste jetzt nicht, warum ein Faxgerät so viel sicherer sein soll, als irgendwie ein gutes digitales System. Auch abgesichert ist mit einer Firewall und mit irgendwelchen Antivirusprogrammen und keine Ahnung was. Und vielleicht auch eine Verschlüsselung end-to-end. Vielleicht auch eine Blockchain-Verschlüsselung oder keine Ahnung was. Also ein Faxgerät ist jetzt nicht so high-end, glaube ich, dass es unhackbar ist.
Wahrscheinlich setzen sich die Hacker heutzutage einfach gar nicht mehr mit Faxgeräten auseinander, deswegen ist es immer noch am sichersten. Wie sieht es denn, also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, warum denn noch nicht so viel quasi modernisiert wurde und warum noch nicht so viele Innovationen jetzt im Healthcare-Bereich drin sind. Wie sieht es denn trotzdem jetzt mit der Zukunft des Healthcare-Bereiches aus? Wir sitzen ja gerade jetzt mitten in der Corona-Krise und wir müssen das Interview remote aufnehmen und der Healthcare-Bereich gerät jetzt so ein bisschen ins Spotlight. Alle gucken darauf, was schafft unser Gesundheitssystem? Wir sind in Deutschland ja auch noch relativ gut dran. Ich habe die Zahlen jetzt vom Interview nochmal angeguckt. Wir haben heute die 800.000 Infizierten weltweit überschritten. In Deutschland haben wir 650 Tote aktuell, in den USA sind es zwar erst 3.500 Tote, aber 160.000 Infizierte. Was glaubst du, wird sich dann zukünftig auch wahrscheinlich dann durch diese Krise jetzt sehr, sehr stark angestoßen im Healthcare-Bereich tun? Vielleicht nicht nur in Deutschland, vielleicht auch weltweit, weil die USA werden ja jetzt gerade ziemlich überrannt von diesem Virus. Wenn wir uns angucken, was in Manhattan für Zustände sind, dann merkt man doch, oder wenn ich das jetzt so mit Deutschland vergleiche, bin ich doch schon sehr, sehr glücklich, dass wir hier ein öffentliches System haben und dass man nicht auf sein privates Konto angewiesen ist, um da sicher zu sein.
Ja, also was sich sicherlich ändern wird in Zukunft, ist das Vorhalten von Intensivbetten, weil ich meine, Deutschland ist noch relativ gut aufgestellt im internationalen und auch im europäischen Vergleich. Wir haben ja die meisten Intensivbetten. Im europäischen Vergleich. Wir haben ca. 28.000 Intensivbetten in ganz Deutschland. Und jetzt ist es aber so, dass diese Intensivbetten in der Regel eben Patienten vorbehalten sind, die sehr stark erkrankt sind oder sagen wir mal Schlaganfälle, Herzinfarkte, aber auch große Operationen hinter sich haben, Krebsoperationen. Und eigentlich sind diese Betten auch ausgelastet in Deutschland, ne? Normalerweise. Jetzt werden die natürlich freigehalten. Alles, was man irgendwie verschieben kann an OPs und so weiter, wird jetzt erstmal runtergefahren, um möglichst viele Betten für die Covid-19-Patienten vorzuhalten. Ich denke, eine Lehre aus dieser, aus dieser Krise wird sicherlich sein, dass wir alle, also erstens, dass das Gesundheitssystem nicht immer nicht so stark auf Kosteneffizienz getrieben sein darf, damit eben Krankenhäuser auch in Nicht-Krisenzeiten überflüssige Intensivbetten vorhalten können. Ne? Momentan ist es ja so, das deutsche Gesundheitssystem ist ja absolut auf Effizienz getrimmt. Das war auch so gewollt politisch. Aber das wird uns halt dann zum Verhängnis, wenn wir eben eine plötzliche, massive Mehrbelastung des Gesundheitssystems wie in so einer Pandemiezeit jetzt haben. Das heißt, wir müssen in Zukunft einen Notfallplan in der Tasche haben, der sagt, wenn es nochmal zu sowas kommt, dann können wir schnell eben Beatmungsgeräte aus dem Schrank holen, ja, in dem Fall. Nächstes Mal kann es ja auch sein, dass es was anderes ist, dass es gar nicht unbedingt eine Atemwegserkrankung ist, sondern vielleicht eine Hirnhautentzündung oder ein gastrointestinaler Infekt, also eine Durchfallerkrankung oder ähnliches. Das heißt, wir müssen aber sicherlich die Intensivstationskapazitäten, die müssen größer werden in Zukunft. Und das wahrscheinlich weltweit. Das glaube ich schon. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und egal, welche Erkrankung man dann hat, die schwer erkranken, die gehen halt immer auf die Intensivstation. Und wenn man da mehr Betten hätte und auch vielleicht ein Notfallkontingent, was man für Krisenfälle vorhalten könnte, dann wäre man schon mal besser aufgestellt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass man dass man sich Gedanken machen muss, auch, also auch diese Maßnahmen mit den Masken. Wir haben ja kurz vorher in dem Gespräch, was jetzt nicht aufgenommen wurde, aber wir haben ja ein kleines Vorgespräch, da haben wir ja kurz über Masken gesprochen. Und es gibt so Isolationsthemen, die sind eigentlich bei jeder infektiösen Erkrankung relevant. Das sind Masken, das sind Handschuhe, das sind Isolationskittel, das sind vielleicht auch Schutzbrillen. Und das sind auch Sachen, die muss man eigentlich vorhalten. Da gab es ja auch sehr viel Kritik jetzt an dem Gesundheitsminister von NRW und auch von anderen Gesundheitsministern, habe ich jetzt irgendwie im Fernsehen mitgekriegt, dass eben da keine großen Kontingente vorgehalten wurden, weil eben gesagt wurde, ja, im Zweifel, wenn wir sie brauchen, kaufen wir sie, aber wir müssen halt wissen, wir sind jetzt in einer globalisierten Welt, wir fliegen alle ständig durch die Gegend, wenn irgendwo mal in Wuhan auf einem Markt ein neues Virus ausbricht, dann kann es eben sein, dass es ein paar Monate später eben die ganze Welt infiziert hat. Und das, und solange wir so dermaßen vernetzt sind, und das hat ja auch sehr viel Gutes, das ist ja eigentlich gut für die ganze Weltbevölkerung, also ich glaube nicht, dass man jetzt in eine Isolation zurückfallen sollte, aber gut wäre ja, wenn man im Gesundheitssystem eben sich auf diese Notfälle vorbereiten würde in Zukunft. Ich meine, da kann keiner was zu. Und das kann auch immer wieder passieren. Und nächstes Mal ist es vielleicht nicht irgendwie auf einem chinesischen Markt, sondern auf einem deutschen oder auch, keine Ahnung, auf einem afrikanischen oder sonst wo. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass man, wenn so eine Pandemie grassiert, dass man dann wirklich sagen kann, wir haben hier den Notfallplan und holen jetzt die Geräte aus dem Wandschrank. Das wäre gut.
Glaubst du, dass, du hast es gerade eben angesprochen, das deutsche Gesundheitssystem ist sehr auf Effizienz getrimmt. War das auch so eine unterschwellige Kritik am deutschen Gesundheitssystem, die ich daraus gehört habe, oder nicht? Weil das wird uns ja, also ich meine, in Deutschland stehen wir ja im internationalen Vergleich, hast du auch gesagt, noch sehr, sehr gut da. Also wenn ich mir jetzt Italien angucke, das ist, würde ich gerade nicht gern sein. Trotzdem sind wir sehr auf Effizienz getrimmt. Das war ja auch oft jetzt von Intensivbett mal ab, so eine Pflegerdebatte da. Haben wir genug Pflegekräfte? Brauchen wir noch mehr Pflegekräfte? War das gerade eine Kritik am Gesundheitssystem indirekt oder nicht?
Also gut, natürlich ist es eine Kritik. Ich glaube auch, dass viele Sachen im Gesundheitssystem eben im deutschen Gesundheitssystem nicht gut laufen. Es gibt aber auch viele Sachen, die gut laufen. Also es ist grau zu sehen. Es ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht pro oder contra. Also wir haben ganz viele Sachen, die sehr, sehr gut laufen in unserem Gesundheitssystem. Und auch Effizienz ist ja an sich was Gutes. Trotzdem muss man aber sagen, dass es in der Vergangenheit in unserem Gesundheitssystem, und das war auch schon in der Debatte vor der Corona-Krise, Verfehlungen gibt, was Personalplanung angeht. Bisher war es vor den Spahn-Gesetzen, die ja jetzt rausgekommen sind, war es so, dass der Pflegeschlüssel nicht unbedingt abrechnungsrelevant war. Das heißt, es wurde viel im pflegerischen Bereich gekürzt, also Leute wurden nicht eingestellt, um mehr Profit erwirtschaften zu können. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die fatal sein kann. Und die war schon relativ schlecht, als wir noch dieses ganz normale, effiziente Gesundheitssystem, von dem ich ja gerade gesprochen habe, hatten. Aber jetzt in so einer Krise ist es natürlich eine Katastrophe, wenn das so ist. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir eben jetzt diese neuen Gesetze haben. Und da wird sich auch noch sehr viel für die Krankenhäuser in Zukunft ändern. Und, aber jetzt ist es so, dass wir ohnehin schon Pflegenotstand haben und jetzt müssen die Krankenhäuser mehr Pflegepersonal vorhalten und wo das jetzt herkriegen. Und das heißt, wir müssen auch in Zukunft wahrscheinlich sehr viel mehr in Ausbildung stecken und dieser Pflegeberuf selbst muss auch attraktiver werden, damit die jungen Leute da Lust drauf haben. Es ist ja so, in Deutschland ist es ja ein Beruf, der zum Beispiel kein Studium erfordert. Früher war es ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Heute ist es schon so, dass die meisten Pfleger meistens Abitur haben. Früher war das nicht notwendig. In anderen Ländern ist es ganz anders. Also in den USA beispielsweise, da ist es ein richtiges Studium. Und da dürfen die Pfleger auch sehr viel mehr als in Deutschland. Und da ist die Frage, könnte man vielleicht mal zu unseren Nachbarn schauen, auch Frankreich, da ist es auch ganz anders. Die haben scheinbar nicht so, also ich weiß nicht, wie da der Pflegeschlüssel ist, aber kann man irgendwie diesen Job attraktiver machen? Es ist ja ein sehr, sehr harter Job. Ich habe ja selber als Medizinstudent damals auch ein Pflegepraktikum gemacht und das ist ein extrem harter Job und die leisten da wirklich sehr, sehr viel und man aber das muss auch vergütet werden. Das geht halt nicht, dass man probiert, also den Profit des Gesundheitssystems auf dem Rücken dieser Leute auszutragen. Und da finde ich schon, dass das, da bin ich schon kritisch, das kann man schon sagen. Trotzdem gibt es natürlich auch sehr viele gute Sachen. Wir haben im Gegensatz zum Beispiel zum britischen Gesundheitssystem, kann bei uns jeder noch eine Hüft-Tab kriegen oder Dialyse kriegen, wenn er krank ist. Das ist im britischen Gesundheitssystem nicht so, ne? Da wird irgendwann ab einem bestimmten Alter gesagt, ja, das lohnt sich nicht, dass sie noch eine neue Hüfte kriegen. Sie sind ja, ne, und dahin darf es natürlich auch nicht gehen. Das ist das andere Extrem. Das britische Gesundheitssystem ist ja ein rein staatliches System.
Ist ja auch ethisch dann sehr verwerflich, wenn man sagt, okay, sie sind sehr alt, durchschnittlich leben sie wahrscheinlich jetzt noch 5 Jahre, dann kriegen sie keine neue Hüfte mehr und am Ende macht die Person doch noch 15 Jahre, ist dann irgendwie sehr ethisch also verwerflich.
Genau, aber selbst wenn es auch nur 10 Jahre sind, ja. Ich meine, diese Person hat ja wahrscheinlich ihr Leben lang eingezahlt, ja, in diese Kassen und dann diesen Leuten zu sagen, ja, sie
unfassbar dürfen jetzt unfair ist es dann, oder?
Ja, und ihre letzten 3 Jahre dürfen sie jetzt nicht mehr laufen? Was ist denn das? Also ich finde unmöglich, muss ich sagen.
Ja, also schwingt nur nicht nur Kritik am deutschen Gesundheitssystem jetzt hiermit, sondern auch am britischen. Glaubst du denn, wir hatten es eben schon so ein bisschen gesagt, du glaubst, es wird mehr Spotlight jetzt auch auf die Healthcare-Startup-Branche dann kommen? Die europäische Solidarität ist natürlich auch noch so ein ganz, ganz kleines Thema jetzt irgendwo am Rande. Glaubst du, dass wir als EU auch ein bisschen mehr in Healthcare-Startups dann investieren?
Ja, das hoffe ich. Also es gibt jetzt diverse Initiativen, die jetzt im Rahmen von Covid-19 eben ins Leben gerufen wurden. Das kriege ich jetzt immer auf LinkedIn mit und wurde auch an mich herangetragen teilweise. Ich denke schon, dass wir einerseits natürlich jetzt in dieser Krisensituation da rein investieren sollten, auch für Lösungen, vielleicht Lösungen, die auch Startups haben, um diese Krise zu bewältigen. Andererseits aber auch langfristig eben da, ja, auch die Healthcare-Startups strugglen gerade stark, ne? Müssen teilweise in Kurzarbeit, die Krankenhäuser haben natürlich momentan überhaupt keinen Kopf für Innovationen, sondern wollen einfach nur irgendwie überleben und ihr Personal schützen und die Leute versorgen. Und wenn man da anruft und sagt, ich habe jetzt hier eine tolle Fax-Alternative zum Beispiel, da ist da jetzt vielleicht überhaupt keinen Kopf zu gerade. Das heißt, auch die strugglen und ich glaube schon, und es wär wünschenswert zumindest, dass wenn die Bundesregierung oder auch die EU sich dieser Startups annimmt und zumindest dafür sorgt, dass sie die Krise überleben, damit wir danach nicht plötzlich so einen Innovationsstopp haben. Weil ich hatte gerade in den letzten Jahren eher das Gefühl, dass es mal so ein bisschen bergauf geht mit unserem System, dass neue Innovationen reinkommen, eben auch durch diese Initiativen, die ja von der Bundesregierung jetzt gemacht wurden. Und es hatte eigentlich eine sehr gute Dynamik aufgenommen, bis halt jetzt die Krise kam. Und es wäre schade, wenn das jetzt alles verpufft.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, denn wir sind leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Hast du noch eine letzte Sache, die du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest, wenn es um Startups, das Thema Gründen und wahrscheinlich dann auch den Healthcare-Bereich geht?
Ja, also es gibt, der Healthcare-Bereich ist ein super spannender Bereich. Ich würde jedem empfehlen, sich mal damit zu beschäftigen, Und wir brauchen da ganz dringend Innovation. Der Healthcare-Markt ist auch total überaltert und da kann man unheimlich viel noch machen, was man vielleicht auch schon in anderen Industriezweigen gesehen hat. Also in der Healthcare-Industrie rennt man damit offene Türen ein und ich wünsche allen Gründern, die sich damit befassen, dass da viel Erfolg mit. Und es gibt auch Initiativen. Ihr könnt ja auch mal bei uns im HIP vorbeischauen, also im Health Innovation Port bei Philips, wenn ihr da was habt. Und ja, ich hoffe, dass ihr alle die Krise gut überlebt und dass wir dann nach der Krise oder vielleicht auch während der Krise, schreibt mich gerne an bei LinkedIn, wenn ihr was habt, dass wir dann nochmal sprechen können.
Okay, super. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, Alex. An alle Hörer bis zum nächsten Mal und ciao, Alex. Dankeschön.
Danke.
So, das war es leider schon mit der zweiten Folge Startup Rocks. Wir haben heute besprochen, wie veraltet das Gesundheitssystem an einigen Stellen ist, wie schwierig es ist, im Healthcare-Bereich Startups zu gründen und was die Zukunft auch durch Corona ganz anders aussehen lassen kann. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, Hashtag Gründen ist geil.